Herzlich willkommen zu meinem persönlichen Podcast, wo sich alles um das Thema Hochsensibilität dreht. Ich bin Christine Kluck und ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Anhören. Heute bekommst du wieder ein tolles Interview auf die Ohren. Zu Gast ist Vivian Hartmann und sie ist Expertin zum Thema Sichtbarkeit, vor allem auf LinkedIn und in Bezug auf das eigene Business. Und bei uns hochsensiblen Menschen ist es ja oft so, dass wir uns früher oder später für die Selbstständigkeit entscheiden, weil wir eben merken, dass wir in das normale Arbeitsleben irgendwie nur ganz schlecht reinpassen. Und was du tun kannst, um mit deinem eigenen Business sichtbar zu werden, was die ersten Schritte sind, wie du auf LinkedIn zum Beispiel anfangen kannst, worauf du achten solltest, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse, viel Freude beim Anhören und ja, dass du das ein oder andere für dich und dein Business mitnehmen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mir Vivian Hartmann als Gast dazu geholt, denn ja, das Thema Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken, gerade für uns Hochsensible, ist so eine ganz besondere Herausforderung. Ich habe schon mit vielen gesprochen, die gesagt haben, sie trauen das nicht und sie finden das so krass, dass ich das mache und ich soll das unbedingt weitermachen, weil sie sich niemals in die Öffentlichkeit trauen würden. Und ich habe Vivian kennengelernt auf einem Event in Leipzig. Wir leben beide in Leipzig und Vivian veranstaltet auch selber Events und ich habe auch ein Webinar von ihr gesehen, beziehungsweise einen Online-Workshop zum Thema Sichtbarkeit und dann habe ich gedacht, ich muss sie unbedingt einladen, dass wir heute speziell über Hochsensibilität und Sichtbarkeit sprechen. Deswegen hallo, liebe Vivian.
Hallo, liebe Christine, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung unser Gespräch heute gehen wird. Wir haben ja schon ein tolles Vorgespräch zusammengeführt, wo wir festgestellt haben, so, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, über Hochsensibilität Bescheid zu wissen, sondern eher darum, wer bin ich eigentlich selbst, wie will ich mich zeigen, traue ich mich überhaupt in die Öffentlichkeit? Und meine erste Frage an dich ist, bist du selbst hochsensibel? Und wenn du sagst nein, kennst du denn Menschen, die das sind?
Also ich muss auch ehrlich sagen, dass bevor wir uns unterhalten haben, ich das nicht so auf dem Schirm gehabt habe. Also ich fand das sehr interessant in unserem Vorgespräch. Ich würde mich selber nicht unbedingt als hochsensibel einsortieren sozusagen. Ich bin jemand, der immer sehr, auch wenn er so im Alltag unterwegs ist, in seinem persönlichen Tunnel ist. Das heißt, ich kriege so Reize von außen, die kommen meistens gar nicht bei mir an. Das ist halt Vor- und Nachteil zugleich teilweise. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Mann hochsensibel ist, aber auf jeden Fall, also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber er ist auf jeden Fall ein ganzes Stück sensibler, als ich das bin, mit dem Umfeld. Also er nimmt viel mehr auch Stimmung im Umfeld wahr, auch wenn wir zum Beispiel essen sind, als ich das mache. Und als wir uns so unterhalten haben, da hatte ich das Gefühl, okay, ja, also mein Mann ist auf jeden Fall sensibler in diesen Reizen und in dieser, ich sag mal, wie er das aufnimmt und verarbeitet, wie das bei ihm ankommt, als ich. Und das hat mir geholfen, das auch ein bisschen besser zu verstehen in unserem Vorgespräch. Also ich weiß jetzt nicht, ob er hochsensibel ist, das müsste man mal rausbekommen sozusagen, aber in diese Richtung kann ich mir das gut vorstellen. Aber sonst muss ich sagen, nee, also ich habe auch Freunde mit so Asperger-autistischen Zügen, wo man halt merkt, die sind jetzt nicht immer so in so einem sozialen Mut, ne, die schirmen sich auch mal ab, die sind dann auch mal ein paar Wochen nicht erreichbar, aber das weiß man dann halt, ne, dass man das nicht auf sich beziehen soll, sondern, also solche, ich sag mal, Tendenzen habe ich auf jeden Fall in meinem Umfeld, wenn man das dazu zählen darf, sozusagen, ja.
Und als ich dich gefragt habe, ob wir gemeinsam diese Folge gestalten wollen, hast du ja gleich geschrieben, so, oh, ich kenne mich mit Hochsensibilität gar nicht aus, aber klar, lass es uns machen. So, diese Antwort fand ich ganz spannend, weil ich schon im ersten Moment gedacht habe, so, wow, wenn sie das gar nicht kennt, kann sie mir da überhaupt weiterhelfen mit meinen Fragen oder denen, die andere haben? Dann dachte ich, doch, klar,
So, du musst nicht selber hochsensibel sein, sondern du bist ja Expertin auf deinem Gebiet und hast einfach die Antworten, die wir uns vielleicht gerade besonders stellen, weil wir hochsensibel sind. So, gerade dieses, viele von uns sind eben aufgewachsen in einer Welt, also wir haben immer wieder gemerkt, dass diese Welt für uns irgendwie nicht passt, dass sie zu laut ist, zu schnell, dass wir immer zu tiefgründig sind oder irgendwie einfach den Anforderungen nicht entsprechen. Und dieses über die Jahre hinweg dann versuchen anzupassen an diese Welt und immer wieder zu merken, es funktioniert nicht so richtig, das hinterlässt natürlich seine Spuren. Ja. Und gerade wenn ich mir dann sage, so, ich möchte in den sozialen Netzwerken präsent sein, ich möchte mich zeigen, dann bringt das natürlich Herausforderungen mit sich. Zum einen, was zeige ich von mir? Und zum anderen dann auch die Frage, was passiert dann eigentlich, wenn ich sichtbar werde und mich dann auch wirklich so zeige, wie ich bin? Weil in der Vergangenheit habe ich oft damit Ablehnung erreicht oder Ablehnung bekommen. Traue ich mich das überhaupt? Und das ist halt das Feedback, was ich von vielen hochsensiblen Menschen wirklich bekomme, dass sie sich gar nicht in die Öffentlichkeit trauen, weil sie eben Angst vor Bewertung, Ablehnung haben, dass sie nicht wissen, wie zeige ich mich, ich will keine Videos von mir machen, ich will keine Fotos und Selfies von mir posten. Ja, ja. Da soll es heute so ein bisschen darum gehen, einfach so ein paar Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Und jetzt mal ganz allgemein, ich weiß, du bist hauptsächlich Expertin für LinkedIn und für Business, haben wir uns ja auch kennengelernt.
Ja.
Aber so ganz allgemein, wenn sich jetzt jemand dazu entscheidet, jetzt selbstständig zu werden, so komplett oder auch nur nebenberuflich, sind die sozialen Netzwerke ja schon ziemlich wichtig, oder? Also glaubst du, dass man ohne das überhaupt heute noch wirklich selbstständig gut funktionieren kann? Oder was ist deine Erfahrung?
Also es kommt so ein bisschen darauf an, in welchem Bereich möchte ich mich selbstständig machen? Also möchte ich jetzt zum Beispiel ein lokales Kosmetikstudio aufmachen oder möchte ich eben eine Dienstleistung verkaufen, die ich auch unabhängig verkaufen will oder beratend tätig werden. Und sobald ich eigentlich, und das ist so meine Erfahrung, im Dienstleistungssegment mich bewege, also kein Produkt habe, was ich fotografieren kann, was ich irgendwo zeigen kann, was ich in ein Schaufenster stellen kann, sondern wir uns eben im Dienstleistungssegment bewegen, wo eben Vertrauen eine entscheidende Rolle spielt, muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass man um die sozialen Medien drumherum kommt. Denn es ist der schnellste und einfachste und tatsächlich auch immer noch vergleichsweise kostengünstigste Weg, eben Zielgruppen zu erreichen, unsere Wunschkunden zu erreichen, Bekanntheit und Reichweite zu erzielen. Und wir können uns eigentlich da nicht dem entziehen. Trotzdem kann man es auf seine Art und Weise machen, aber die sozialen Medien geben uns ja auch ein Riesenspielfeld, was ja Generationen vor uns gar nicht hatten. Und es wäre auch blöd, das eben nicht zu nutzen, sozusagen.
Ich kenne das noch. Also ich bin Jahrgang 81 und ich kenne die Welt noch ohne Smartphones, ohne Handys, ohne Internet. Und als es dann losging mit dem Internet, das Einwählen mit dem Modem, die Geräusche, die es gemacht hat und wie lange es gedauert hat, ein kleines Foto zu verschicken per E-Mail oder runterzuladen. Und die Welt hat sich ja so krass verändert. Und das ist ja genau das, was wir hochsensible Menschen immer sagen, so diese Reizüberflutung, diese ständige Erreichbarkeit, dieses Scrollen, ja.
Viele Werbung.
Bildschirmzeit. Ja. Oh Gott, den anderen geht's so gut und mein Leben sieht so schlecht aus und so. Aber du sagst trotzdem, dass es einen großen Nutzen hat.
Ich glaube, es ist wie mit allem im Leben. Man muss sich so Spielregeln, glaube ich, selber festlegen, auf welche Art und Weise kann das für mich funktionieren. Ne? Und wenn ich stark getriggert werde von Vergleichen, ne? Also von, was du gerade meintest, mit das Leben sieht bei anderen so toll aus oder Überforderung, das mich überfordert, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich lege mir zum Beispiel eine gewisse Zeit fest, die ich auf Social Media verbringe, ich lege fest, dass ich mich nur um XYZ kümmere oder ich beauftrage jemanden, der das für mich macht, weil für mich ist es einfach zu viel Druck und in der Zeit, wo ich was mache, was mich unfassbar viel Energie kostet, mache ich lieber etwas, was ich gut kann, was mir leicht fällt, was auch auf mein Business einzahlt. Und in der Zeit lasse ich lieber jemand ran, für den das leichtes ist, ne, und der sich gut auskennt. Also diese Möglichkeit gibt es ja auch immer noch, ne? Das heißt, man kann Social Media, glaube ich, auch nutzen für sich, auch wenn man jetzt nicht den Spaß persönlich so daran hat.
Das ist interessant, was du sagst. Dieses, dann lass es doch von jemand anders machen. So, also ich weiß von mir, ich bin ziemlich perfektionistisch und ich glaube, das teilen viele Hochsensible auch so mit mir. Habe einen sehr hohen ästhetischen Wert. Also es muss für mich sich immer, muss gut aussehen, sich gut anfühlen. Muss irgendwie ein Teil von mir sein, der sich gut anfühlt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hole mir jemand dazu, der das für mich übernehmen soll, dann weiß ich nicht mehr, ob sich's für mich noch so gut anfühlt, weil also funktioniert es denn überhaupt, dass jemand anders praktisch wirklich deine Persönlichkeit nach außen präsentieren kann?
Ich sage ja. Wir machen das ja auch für sehr viele Kundinnen. Also ich betreue ja auch Profile von Unternehmen und auch von deren Mitarbeitenden und auch von Solopreneuren, auch von Vorständen. Und die haben natürlich alle überhaupt keine Zeit, was ihr euch sicher vorstellen könnt. Also da ist auch diese Ressource Zeit das absolute, der ausschlaggebende Kriterium, dass sie sagen, ich muss das von jemand machen lassen. Und wir haben, glaube ich, damit recht viel Erfahrung, die wichtigsten Faktoren oder Merkmale einer Persönlichkeit so auszuarbeiten und so für Content zu nutzen, dass es eben jemanden nicht auffallen würde vielleicht. Aber zum Schluss sage ich auch immer im Vorfeld zu meinen Kundinnen, wir müssen es einfach ausprobieren, weil man weiß es einfach vorher nicht. Ne? Man kann sich das auch oft als Kundin vorher nicht vorstellen. Wie soll jetzt sie oder er das so in meinem Sprech, in meinem Stil machen? Aber ich kann aus Erfahrung sprechen, dass es schon Mittel und Wege gibt. Wir machen da ja auch viel strategische Arbeit im Vorfeld. Also wir fangen da nicht einfach ins Blaue hin so an. Ne? Also da passiert schon viel Vorbereitung. Und dann ist es auch ein aneinander annähern, ne? Immer wieder mit jeder Feedbackschleife versteht man den Kunden besser, versteht besser, in welche Richtung es gehen soll. Und die Zeit muss man halt auch einräumen, auch uns als Dienstleister sozusagen, aber auch sich selbst, um so ein bisschen loszulassen, so Stück für Stück und auch ein gutes Gefühl zu bekommen und sagen, ach Mensch, doch, das funktioniert ganz gut. Aber ich hatte auch schon Kunden, da hat das nicht funktioniert, ne? Das ist vielleicht dann das Thema zu spezifisch oder zu fachlich oder sie haben einen zu hohen fachlichen Anspruch. Und da sind wir auch wieder so beim Thema, wie viel Persönlichkeit muss ich da auch mit reinbringen? Und viele sind auch eben nicht bereit, ihre Persönlichkeit einzubringen. Und wenn es dann nur fachlich bleibt, wo wir ja dann auch keine Experten sind, wo wir dann auf die Zuarbeit der Kundinnen angewiesen sind, dann wird es halt, ist es begrenzt. Also dann ist auch die Performance und der Erfolg begrenzt. Und das ist auf jeden Fall ein Faktor, aber prinzipiell kann es nie schaden, sich externe Hilfe zu holen, wenn es eben um sowas geht, weil der Blick von außen ist so wertvoll für einen selbst. Ich habe auch selber mich quasi workshoppen lassen, so am Anfang, auch wenn das mein Business ist, weil wir haben halt blinde Flecken und das Fremdbild ist ganz anders ganz oft als das Selbstbild. Und deswegen kann das auch sehr viel helfen, mal mit jemand zu sprechen und mit jemand zu arbeiten, einfach nur, um auch seine eigenen Stärken, auch seiner Leistung, seines Portfolios und auch seiner Persönlichkeit besser zu reflektieren tatsächlich.
Ich hab ja bisher alles immer alleine gemacht. Ne? Ich finde das aber sehr interessant, diesen Gedanken, jemand anders für mich da mit dazu zu holen, eben weil dieser Blick von außen fehlt. Also ich bekomme zwar Feedback von anderen, versuche auch so, wenn ich jetzt auf Netzwerkveranstaltungen gehe, so aufzutreten, wie ich eben auf meinem Profilbild aussehe. Also ich war bei einer Farbtypberatung, das habe ich auch schon in anderen Folgen oft erzählt, und dann kam eben raus, dass dieses kühle Pink wohl so eine Powerfarbe für mich ist, seit ich jetzt auch graue Haare habe.
Ja.
Ich hätte mir nie vorstellen können, Pink zu tragen. Es war immer so, ich habe immer sehr viel Schwarz getragen, weil ich eben aus dem Kreativ-Künstlerbereich kam und so. Und da war eben Schwarz immer dezent und elegant und so. Und dann das Pink. Und dann dachte ich, okay, was mache ich denn jetzt mit der Information? Und dann habe ich gesagt, ich probiere es mal aus. Habe mir diesen pinken Pullover gekauft, der auch auf dem Profilbild eben zu sehen ist. und habe das als mein Profilbild genommen. Und habe dann, wenn ich auf Events gegangen bin, auch diesen Pullover angezogen. Das mache ich heute zum Teil auch noch so. Es sei denn, es ist wirklich was, wo ich sage, ich möchte heute mal ein bisschen im Hintergrund bleiben. Dann trage ich eher mein Schwarz oder Grau. Und der Mike, mein Lebenspartner, hat dann immer gesagt, das Pink ist dein Personal Brand. Oh, die Leute erkennen dich. Und genauso war das auch. Die Leute haben mich dann gesagt, du bist da die Christine. Und ich so, ja, okay, cool. Ich möchte eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen, aber ich stehe jetzt halt damit im Mittelpunkt. Das Ganze ist immer noch herausfordernd für mich. Aber was genau ist denn eigentlich dieses Personal Brand, von dem immer gesprochen wird? So, ich wusste vorher auch nicht, dass es dafür einen Namen gibt. Und es fällt ja immer wieder. Und gerade auch in Bezug auf, wenn ich andere für mich dann die Arbeit machen lasse, ist das Personal Brand dann überhaupt noch umsetzbar? Also wie funktioniert das? Was ist das?
Okay, also dieses Thema Personal Brand kommt daher, da sich in den letzten Jahren, gerade durch Social Media, also jede große Brand ist ja auch auf Social Media, ne? Also es gibt ja keine Marke, die nicht einen Markenauftritt irgendwo hat, die ich nicht online finden kann. Und eben, was wir auch vorhin hatten mit dieser Überreizung, Überflutung an Informationen im Internet, in den sozialen Medien, darunter hat halt unser Vertrauen sehr stark gelitten, ne? Auch in Markenbotschaften, in Werbung. Wir leben in einer Zeit, wo es irgendwie Scam gibt, wo es Fake-Websites gibt und Fake-Shops und also so viel, wo wir eigentlich viel Vertrauen verloren haben. Und es ist schon immer so im Marketing und auch psychologisch, dass wir Menschen stärker vertrauen als Marken. Das ist also nichts, was neu ist, aber es ist eben stärker in den Vordergrund gerückt. Das ist genauso, wie eben Empfehlungsmarketing funktioniert. Also wir würden eher etwas kaufen, was ein Freund oder ein Bekannter uns empfiehlt, als was die Werbung sagt. Und das ist einfach diese Komponente Mensch, die einfach bei uns mehr Vertrauen fördert, weil es ja jemand sagt, der auch ein echter Mensch ist, der kein Unternehmen ist, keine Marke ist und so weiter. Und das ist genau der Grund, warum auch zum Beispiel Influencer-Marketing so gut funktioniert und auch immer noch so stark ist, weil wir halt sehr stark vertrauen, selbst wenn wir die Person nicht kennen, auf die Erfahrungswerte, die der oder diejenige gemacht hat. Und das ist eigentlich die Grundlage, um Personal Branding zu verstehen, weil das ist nichts anderes als eine Mensch-zu-Mensch-Kommunikation als Marke zu Mensch. Das heißt, ich baue um meine Person eine Marke auf. Was bedeutet das? Dass zum Beispiel, wenn ihr jetzt an Milka denkt, wenn ich jetzt Milka sage, dann kommen einem sofort Worte in den Kopf. Lila, Kuh, genau. So, also es gibt einfach Attribute, Worte, die wir sofort mit dieser Marke verbinden. Und dasselbe würden wir eben erreichen, wenn wir unsere Personal Brand aufladen. Und es gibt auch schon viele Beispiele dafür, auch auf LinkedIn oder überall anders, ne? Auch Influencer sind eigentlich Personal Brands, weil sie stehen für gewisse Sachen, ne? Sie werden für gewisse Sachen wahrgenommen, ob das Beauty ist oder KI-Experten oder Technik, egal in welchem Bereich sie posten zu gewissen Sachen und deswegen folgt ihnen eine gewisse Community, die sich eben für diese Sachen interessiert. Und auf LinkedIn ist halt Personal Brand so stark geworden, dieses Wort, weil auf LinkedIn haben Unternehmensseiten extrem wenig Reichweite. Also ich kann zwar einen Markenauftritt haben, aber damit knacke ich halt nicht den Algorithmus. Also damit werde ich niemals den Erfolg haben als mit privaten Profilen. Und so ist es eben gekommen, dass Leute schon sehr zeitig angefangen haben, in ihre Personal Brand zu investieren und dass sie eben daran arbeiten, sich zu positionieren und zu gewissen Themen zu posten, damit Menschen langfristig eben ihre Person mit gewissen Attributen verbinden. Na, also es gibt zum Beispiel die Verena Paus, da auch eine Vorbildfunktion, glaube ich, auch für viele Frauen. Sie ist unfassbar engagiert, zum Beispiel beim Thema Startup. Sie hat einen Buchclub und liest ganz viel. Sie hat den FC Victoria, also hat einen Fußballverein auch mitgekauft und das sind Attribute und sie ist sehr in diesem Bereich Digitalisierung schon immer engagiert. Also genau, und das sind halt Worte, dass ich verbinde diese Frau quasi nicht mit einer Firma, sondern wenn ich an Verena Pauster denke, dann denke ich an Tech, an Startup, an Fußball, an Bücher. So. Und das ist Personal Branding. Das heißt, ich habe Attribute zu einer Person. Und das ist natürlich fürs Business total relevant, weil wenn ich eben diese Person sehe und sie auch nicht kennen muss, sondern nur über ihren Online-Auftritt weiß, für welche Themen kann ich die oder denjenigen ansprechen, dann ist Personal Branding schon geglückt, sozusagen.
Ja. Echt spannend. Mhm. Ja. Also geht's nicht nur um den pinken Pullover, sondern darum, dass ich halt einen Podcast habe, dass ich über Wechseljahre spreche, dass ich über Neurodiversität spreche, dass ich früher eigentlich nur ein Stimmcoach war, also nur in Anführungsstrichen. Ja. Und dass aber alles irgendwie jetzt so zusammenkommt in einem großen Thema.
Genau, das ist deine Personal Brand, ist eben auch, das haben auch viele, dass sie sagen, ja, ich mache das und das, wie passt das denn zusammen? Ne, wie kann ich denn über beides posten? Wie kann ich das denn in meiner Personal Brand vereinen? Das haben auch viele. Aber das Ding ist, dass aufgrund deines Karrierewegs, ne, und deiner Entwicklung kommt immer das eine zum anderen. Also augenscheinlich, und da sind wir wieder bei Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, augenscheinlich passt es für dich nicht zusammen, weil du sagst, Stimmcoach und das jetzt so wie, aber es ist Teil deines Wegs. Also dadurch, dass du schon mal Stimmcoach warst, machst du jetzt das, weil du dort Fähigkeiten erworben hast, weil du Erfahrungen gemacht hast. Und das sind zum Beispiel Sachen, die wir herausarbeiten, ne, wenn wir eben reingehen in dieses ganze strategische Konstrukt Personal Brand. Da gucken wir uns auch den Lebensweg an. Dann gucken wir uns an, was für Erfahrungen hat der oder diejenige gemacht. Weil das denken immer viele, dass das niemand interessiert. Aber tatsächlich sind das die Themen, die Leute am meisten interessieren. Ne? Wie ist man eigentlich dahin gekommen, wo man jetzt ist? Warum macht man das überhaupt? Wie ist das passiert? Also gerade auch dieses, warum bist du selbstständig? Ne? Also das ist ja nur auch nichts selbstverständlich ist. Und das hat, da hat ja jemand mal eine Entscheidung getroffen. Also was waren auch Hürden, was waren Herausforderungen? Und alles das gehört zum Lebensweg einer Person dazu. Und das sind auch inspirierende Faktoren, aber man selbst unterschätzt das immer so, was man halt geschafft hat. Und genau sowas kitzle ich halt auch wieder aus den Leuten raus und sage, komm, lass uns doch dazu mal was schreiben, weil ich denke, dass das viele inspiriert und bewegt. Und so ist es auch ganz oft. Ne? Man muss sich eben nur trauen, es auch mal zu sagen.
Da stellt sich mir eine ganz andere Frage. Wie privat darf ich denn mich zeigen, gerade auf einer Business-Plattform wie LinkedIn? Also Facebook ist ja was ganz anderes. Ne? Instagram ist meiner Meinung nach auch nochmal ein bisschen privater. Aber was ist denn eigentlich persönlicher. Was ist denn der Unterschied zwischen privaten und persönlichen Informationen? Wie viel darf ich oder sollte ich von mir zeigen? Und wo würdest du sagen, wo hört es dann auf? Also wo ist wirklich die gesunde Grenze auch dann mit Informationen über mein Privatleben?
Ja, also zum Schluss ist es so, glaube ich, die Grenze muss jeder erstmal selbst festlegen, weil jeder hat da eine andere Hemmschwelle, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt Instagram als Beispiel nehmen, diese Kinderdebatte. Also manche zeigen halt die Gesichter ihrer Kinder zum Beispiel, manche zeigen das nie. Das ist eine persönliche Entscheidung. Da gibt es kein richtig oder falsch. Das muss, also, ne, die Gesellschaft hat irgendwie eine Meinung darüber, aber jeder muss das für sich entscheiden. Das heißt, das ist was, das würde ich jetzt meinen Kundinnen nie auferlegen zum Schluss. Aber ich sage immer ganz klar, persönlich ist nicht privat. Also, privat ist für mich wirklich, worüber streite ich mit meinem Mann? Oder wie sehen unsere Finanzen aus? Ne? Also wirklich sensible Sachen, wo ich sage, das ist intim, das ist, das geht einfach auch kein was an, so, sondern das ist unser, ne, so, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. So, das würde ich alles unter privat einordnen. Persönlich ist aber, persönlich kann auch sein, ich lese gerade ein gutes Buch und das inspiriert mich, weil. Persönlich kann auch sein, ich habe diesen Fail mal gehabt im Business oder auch privat und das habe ich draus gelernt. Persönlich kann auch sein, ich habe auf einer Konferenz Situation XY erlebt zum Beispiel. Das sind persönliche Erfahrungen. Damit gebe ich nichts Intimes preis, im Endeffekt außer vielleicht meine Gedanken zu einem Thema. Aber das muss nicht gleich super kritisch oder politisch sein, sondern das können auch einfach Sachen sein, Wahrnehmungen. Ne? Also deswegen glaube ich auch, wenn wir eben auch über Hochsensibilität sprechen, Wahrnehmung kann auch eine absolute Stärke sein. Ne? Das, was wahrscheinlich an mir, in meinem Umfeld komplett an mir vorbeirauscht, das nehmen halt andere Menschen total wahr. Und das sind ja wichtige Impulse auch. Ne? Und sowas kann ich auch nutzen. Also Situationen, die ich vielleicht auch beobachte zwischen Menschen, wo ich sage, das ist so eine schöne Geste gewesen, das möchte ich mal teilen. Oder das war ein Verhalten, das fand ich irgendwie komisch. Wie seht ihr denn das? Ne? Und das sind wirklich auch persönliche Themen, in denen ich jetzt aber nicht mich selbst, sag ich mal, gleich komplett nackt mache, ne, online sozusagen, im übertragenen Sinne natürlich, und zu tiefe Einblicke gewähre. Aber es ist halt das Thema ohne Persönlichkeit wird es halt wirklich schwierig.
Die Herausforderung von hochsensiblen Menschen ist ja, sich so zu zeigen, wie sie sind. Also ich erlebe das auch immer wieder, dass hochsensible Menschen häufig nur einen ganz ausgewählten, engen Freundeskreis haben, wo sie sich so zeigen und wo sie auch so akzeptiert werden, wie sie sind. Und wenn sie dann in die Sichtbarkeit gehen, ist, glaube ich, auch eine ganz große Angst vor Ablehnung da. Also zum einen erlebe ich das, dass Menschen mir dann sagen, ja, ich habe mal was gepostet, aber das hat keiner geliked. So, da war kein Like, da war kein Kommentar, es interessiert die Leute nicht und ich habe es dann wieder gelöscht, so, ne, weil es keine Reaktion gab. Oder dann gibt es ja eben auch leider die Menschen, die im Internet denken, sie haben einen Freifahrtschein und dann Negativkommentare verteilen, habe ich zum Teil auch schon erlebt. Und gerade wenn man ganz neu ist und sich dann auch noch so öffnet und zeigt und eben von privaten, persönlichen Erlebnissen spricht, ist die Angst dann, glaube ich, noch viel, viel größer, da auf Ablehnung zu stoßen. Also hast du da vielleicht irgendwie, naja, einen Tipp, weiß ich nicht, aber wie denkst du darüber?
Also erstmal möchte ich sagen, dieses Thema, was du sagst, ist, sich zu zeigen und wirklich jetzt was zu veröffentlichen und diese Angst vor Ablehnung oder auch dieses, was ist, wenn das nicht gut performt, das erlebe ich bei allen Kunden. Also hochsensibel oder nicht, das ist wirklich, das ist einfach in uns Menschen drin, dieses, ich möchte nichts falsch machen, ich möchte nicht irgendwie hier, dass die Leute auf mich mit dem Finger zeigen, ich möchte professionell sein, das haben wir alle, das habe auch ich. Ne? Also auch für mich war die
Überraschung. Also tolle professionelle Sachen, du kannst also sagen.
Bei mir ist es auch dieser Schritt unfassbar schwer gewesen, dann zu sagen, ich bin jetzt selbstständig und ich muss jetzt zwangsläufig mein Gesicht da überall draufpacken, um sichtbar zu werden, um bekannter zu werden, um eben meine Personal Brand auch zu pushen, weil zum Schluss ist das, was Geld verdient. Und also diese Hürde, die ist wirklich für alle da, weil es halt erstmal was Ungewohntes ist. Ne? Es ist immer erstmal raus aus unserer Komfortzone und das ist nie was, was uns leicht fällt, sondern immer viel, was uns auch Angst macht. Das ist auch völlig okay. Also erstmal muss ich sagen, das ist gar nicht schlimm. Das darf man einfach mal so annehmen, dass es so ist. So, die Frage ist so, wie mache ich die ersten Schritte? Und wenn wir anfangen, gerade mit Leuten, die da viel Bedenken haben, dann fangen wir nie mit persönlichen Themen an. Ne? Dann fangen wir erstmal bei den fachlichen Themen an, also bei Business-Themen, weil in der Regel fühlt sich der oder diejenige damit ein bisschen wohler erstmal, weil da weiß man ja von, was man spricht, da weiß man, ne? Also was wir auch viel mit Kunden machen, ist einfach das Expertenwissen, was sie haben, greifbar aufzuarbeiten. Ne? Ich habe eine Kundin, für die erstelle ich einfach 4-mal im Monat Slider-Posts, weil sie selbst verzweifelt daran, das in ein paar Slides zu packen oder gut zu formatieren. Das ist halt nicht ihre Stärke. Dafür hat sie auch keine Zeit. Deswegen machen wir das für sie. Und das stärkt auch trotzdem ihre Expertenwahrnehmung, weil wir halt Wissen übersichtlich und leicht konsumierbar aufbereiten. Und auch das ist halt was Unterschätztes auf LinkedIn, wo man sagen kann, auch damit kann ich Expertenstatus Personal Brand aufbauen. Das ist genauso relevant. Ne? Also es ist, damit kann ich erstmal anfangen. Das sage ich auch zu meinen Kundinnen. Jede Präsentation, jedes Slide, jedes Dokument, was irgendwie auf eurem Desktop rumfliegt, ist Expertenwissen, was schon da ist. Wir müssen es nur in snackable Content packen. Und das kann ein Slider sein, das kann ein kleines Video sein, das kann eine Grafik sein. Und damit fangen wir an, weil das ist da, damit fühlen sich alle wohl. Und dann kann ich erstmal auch anfangen, Stück für Stück damit zu posten. So. Das Ding ist, fachliche Inhalte werden quasi niemals die Performance erreichen wie persönliche. Das ist auch total normal. Auch hier wieder, wir sind Menschen. Das heißt, wenn wir eine Geschichte von einem Menschen hören, die uns persönlich berührt, ne, weil wir jetzt sagen, diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht oder das kann ich total nachvollziehen. Das ist natürlich bei persönlichen Sachen viel einfacher. Also viel mehr Menschen können mit persönlichen Inhalten relaten, als wenn es fachlich ist, weil dann interessiere ich mich entweder für dieses Fachliche oder nicht. Ne? Und damit werde ich halt immer weniger Menschen erreichen. Trotzdem ist es ein sehr wichtiger Teil der Personal Brand. Also wenn wir Personal Brands aufbauen, sind über 50% fachliche Inhalte. Das heißt, das ist schon das Fundament, ist die Fachexpertise. Aber irgendwann, Und deswegen sage ich auch, es muss nicht der Anfang sein. Also dann würden wir erstmal anfangen, erstmal die Personal Brand ordentlich rauszuarbeiten, den oder diejenigen sauber zu positionieren. Und dann fangen wir mit den fachlichen Themen an. Und wenn man sich dann wohler fühlt, und so ist es auch bei mir, ich poste irgendwie jede Woche auf LinkedIn und deswegen ist es für mich zur Gewohnheit geworden. Es ist halt nicht mehr, es ist nicht mehr außerhalb meiner Komfortzone, weil ich es halt so oft mache.
Und das ist bei mir auch so.
Ja, genau. Also posten auf LinkedIn ist nichts anderes oder auf sozialen Medien allgemein als eine Gewohnheit. Und um eine Gewohnheit zu verändern, brauchen wir bis zu 30 Tage. Das heißt, wir müssen erstmal ein Stück was aushalten und uns auch erlauben, jetzt das einfach mal passieren zu lassen, weil es dauert einfach, bis wir uns damit wohlfühlen. So, und dann kann man irgendwann anfangen, mehr, also persönlicher zu werden und diese bisschen, die Themen ein bisschen zu öffnen, einfach weil ich damit mehr Leute und auch andere Zielgruppen erreiche. Das ist einfach so.
Ich wollte fragen, ob es also dann nicht unbedingt gleich die persönlichen Bilder sein müssen oder Selfies oder professionelle. Wie ist das eigentlich mit Bildern? Bist du dafür, professionelle Bilder zu posten oder ist auch ein Selfie okay? Weil ich kenne viele, die eben neurodivergent sind, die wirklich viel Selfies posten, wo ich sage, so Hut ab. Also denen geht es dann halt nicht darum, also das Foto erzeugt eigentlich nur eine Aufmerksamkeit, aber denen geht es dann eher um den Inhalt. Das ist ja auch eine spannende Kombination dann. Wie ist das mit Bildern?
So. Ja, also ich würde sagen, beides ist erlaubt. Also lustigerweise ist LinkedIn eine der Plattformen, wo Selfies noch sehr, sehr gut funktionieren. Das Ding ist immer, wir reden ja von einer Personal Brand. Und wie will ich halt eine Personal Brand aufbauen, wenn ich mich nicht zeige als Person? Ne? Also ich muss ja immer diese Connection haben, Thema, Person. Und das heißt, es ist relativ schwierig, ganz ohne Bilder von sich selbst auszukommen. Ne? Aber es müssen nicht immer die super professionellen vom Fotografen sein. Ne? Das kann auch wirklich mal eine Schreibtischsituation sein oder auch wirklich ein Selfie von einer Konferenz oder von einem Event. Das ist super nahbar und authentisch. Ne? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Auch, dass es nicht gestellt ist. Ne? Auch nochmal zu diesem Thema Vertrauen zurück. Menschen merken, also wir sind ja gerade wahrscheinlich Hochsensible noch stärker, sehr stark die Wahrnehmung, was ist echt, ne, was ist wirklich authentisch. Und deswegen ist echt immer meine Empfehlung, einfach erstmal mit sowas starten, weil es tut der Professionalität keinen Abbruch, weil es geht auf LinkedIn auch einfach um Inhalte, um Inhalte mit Mehrwert, um wirklich auch starke Informationen und nicht unbedingt, ob ich jetzt das super hochauflösende Bild dort hochlade sozusagen.
Und was hältst du von KI? KI-generierte Bilder und vielleicht auch Texte? Also hast du da schon, gibt's da schon?
Ja,
ich finde es immer ein bisschen befremdlich. Also es ist so, manchmal habe ich, gerade wenn welche dann so, also ich finde jetzt gar nicht so schlimm, diese verfremdeten Selfie-Bilder, nenne ich es jetzt mal, die dann irgendwie so ein bisschen wie eine Comicfigur aussehen oder so. Das finde ich total witzig. Mhm. Was ich ganz furchtbar fand eine Zeit lang, waren diese KI-generierten Seminar-Business-Bilder und so, wo ich dachte, so, oh, man sieht sofort, dass das nicht echt ist. Das war ganz schlimm so.
Ja, also die KI ist ja wirklich auch schon sehr weit in vielen Sachen, aber eben auch nicht perfekt, sag ich mal, ne? Also ich würde auf jeden Fall erstmal die Finger von Bildern lassen, muss ich ehrlich sein, es tut einfach nichts für einen. Weil, wie gesagt, die Leute nehmen das wahr, und es zahlt auf nichts meiner Personal Brand ein, es zahlt nicht auf meine Expertise ein, es zahlt nicht auf Vertrauen ein, es zahlt nicht auf Kompetenz ein, es tut nichts für einen, wenn es nicht wirklich so ist, dass man es nicht unterscheiden kann. Ne? Also außer ich poste halt oder meine Expertise ist eben KI oder irgendwelche Beratungen, dann kann ich natürlich solche Bilder nutzen, weil dann passt es zu meiner Expertise. Aber in der Regel würde ich erstmal davon abraten, sowas zu nutzen. Bei Texten bin ich ein Freund davon, sich auf jeden Fall von KI helfen zu lassen, aber nicht Copy-Paste. Also das sage ich auch immer wieder. Also es wäre quasi Ressourcenverschwendung sozusagen, nicht KI so ein bisschen zu nutzen, aber ich sag halt für die richtigen Sachen. Und es wird auch niemals ersetzen, dass ich auch plattformkonform schreibe, ne, zum Schluss. Ne, das kann die KI nur zu gewissen, ja, also bis an eine gewisse Grenze gewährleisten. Das heißt, wofür würde ich KI empfehlen einzusetzen? Zum Beispiel für Brainstorming für Themen, ne? Also für Posting-Themen oder für Zielgruppenanalyse, für Auswertung meines Contents, für Feedback zu meinem Content. Dafür kann man KI super nutzen. Ich kann KI zum Beispiel nutzen, zu sagen, ich habe hier einen Post, schreib mir dazu 5 leicht zu beantwortende Call-to-Actions oder schreib mir dafür 5 Vorschläge für Hooks, also für den Einstieg in den Post. Das sind gute Ansätze, weil das sind oft Sachen, wo wir nicht drauf kommen, ne? Also wo wir dann vor unserem Post sitzen und in unserem Tunnel sind und dann sind wir eh schon so verkopft. Und da kann KI halt sehr, sehr gut sein, weil sie uns einfach nochmal ein bisschen eine andere Perspektive auf den Inhalt gibt. Also ins Sparring zu gehen mit der KI, das würde ich unbedingt empfehlen, weil das ist wirklich hilfreich. Aber bitte macht es nicht so, dass ihr sagt, schreibt mal einen Post zu und dann schreibt die KI und dann macht ihr Copy-Paste und das haut ihr auf LinkedIn. Das ist gar nicht gut. Ne? Und mittlerweile haben wir alle da einen ganz guten Radar dafür, was KI generiert ist, was generische Inhalte sind. Auch das wird eben nichts für euch tun. Ne? Also ich meine, das ist wie mit allem auch im Marketing. Ne? Wenn man faul ist, dann das funktioniert nicht. Also ich kann nur eine gute Performance erwarten, wenn ich auch entsprechend den Input leiste.
Na, so ist also darf ich KI als meinen Freund und Begleiter und Berater so sehen, aber mich nicht dahinter verstecken, weil das dann schon wieder unauthentisch ist, richtig?
Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, genau. Also gerne als unterstützendes Hilfsmittel, aber es ersetzt nicht, dass man sich selber auch ein bisschen Gedanken machen muss, was will man da sagen.
Was ist denn eigentlich aus den berühmten Hashtags geworden? So, also ich weiß, bei Instagram sind die noch ganz wichtig, aber bei LinkedIn habe ich das Gefühl gehabt, dass es irgendwann gar nicht mehr wichtig war oder sogar hinderlich. Ist das wirklich so?
Ja, das ist tatsächlich, also ich glaube, das ist auch erst ein paar Monate her, ne, wo das so jetzt auf LinkedIn ein Thema war, dass eigentlich die Nutzung von zu vielen Hashtags vor allem sogar dafür sorgt, dass die Performance schlechter ist von Posts. Also daran kann man auch sehr gut immer noch KI-generierte Posts sehen, wenn da unten dann so 3 Zeilen voller Hashtags sind. Das macht man nicht mehr. Also man macht das nicht mehr auf LinkedIn. Es ist nicht performancefördernd. Das Einzige, was eine Ausnahme ist, sind zum Beispiel gebrandete Hashtags. Also zum Beispiel, wenn du jetzt jedes Mal, wenn du postest, den Hashtag hochsensibel nutzen würdest, zum Beispiel. Also immer diesen Hashtag nehmen. Also wenn du das als in deine Personal Brand sozusagen einbeziehst, also wenn das sowas Persönliches ist, was nur du benutzt sozusagen, dann wäre es erlaubt, weil das Gute ist, du könntest eben diesen Hashtag auch tracken über LinkedIn. Also du könntest dann irgendwann auf den Hashtag klicken und dann würden alle deine Posts, die du gemacht hast, wo dieser Hashtag verwendet wurde, könntest du quasi dir auflisten lassen. Und so kann man zum Beispiel auch mal Reichweite messen insgesamt, also Impressions aufaddieren und so weiter. Und das können natürlich auch Unternehmen machen. Wenn die bestimmte Kampagnen zum Beispiel haben, dann empfehle ich dafür auch immer so einen Kampagnen-Hashtag zu nutzen. Oder wenn sie Markenbotschafterprogramme, also Corporate Influencer haben, dann nutzt das unbedingt, weil das ist auch ein Messinstrument. Und es steigert auch die Wiedererkennbarkeit, aber so in Massen oder so random Hashtags zu benutzen, das sollte man einfach nicht mehr machen. Das tut nichts für einen.
Was ich mitgekriegt habe, ist, dass Kommentare sich total verändert haben. Also ich habe jetzt letztens gesehen, ich hatte einen Kommentar bei jemandem mit fast 1000 Impressionen, wo ich dachte, wow, was ist das jetzt wieder Neues? Und ich habe auch mal gehört, wenn man zum Beispiel mit LinkedIn anfängt und sich noch nicht so traut zu zeigen, dass man dann anfangen sollte, erstmal zu kommentieren bei anderen oder sich so eine eigene Bubble vielleicht aufzubauen, wo man miteinander interagiert. Was hältst du davon?
Ja, also es auf jeden Fall eine sehr gängige Strategie. Das Coole wirklich auf LinkedIn ist, das gibt's auch erst seit diesem Jahr, dass eben die Impressions auf Kommentare angezeigt werden. Das ist recht neu noch, das Feature. Und das zeigt aber, wie wichtig eben Interaktion ist. Also LinkedIn ist ja nichts anderes als ein soziales Netzwerk. Und LinkedIn möchte, dass sich Menschen dort vernetzen und austauschen und Mehrwert geben. Und man kann auch in Kommentaren unfassbar viel Mehrwert geben. Ne? Also ich sag immer, Kommentare sind eigentlich wie Mini-Beiträge. Weil man kann auch dort eine Meinung teilen. Man kann auch dort Fachwissen teilen. Also ich kann auch dort Dinge schreiben, die auf meine Personal Brand einzahlen, weil ich mich einfach vielleicht fachlich einbringe, weil ich einen Tipp teile. Guck mal hier, ich kenne dazu diesen Artikel oder ich folge diesem Profil, wo ich auch immer super viele interessante Impulse zu dem Thema bekomme. Also auch das wirklich als Chance zu sehen und eben nicht nur zu schreiben, schöner Beitrag, Ausrufezeichen, sondern auch wirklich dann mal noch eine persönliche Story, ein Input, eine Frage zu stellen. Das ist total unterschätzt und kann wirklich auch, gerade wenn man sich mit dem Posten ein bisschen schwer tut, wie du sagst, ein sehr guter Einstieg sein, um sich erstmal auf LinkedIn so ein bisschen zurechtzufinden. Und dann kann man wirklich sagen, okay, ich nehme mir jetzt vor, am Tag 5 Kommentare zu schreiben zum Beispiel. Ne? Das ist erstmal nicht zu hoch gesetzt. Das kann man auf jeden Fall realistisch schaffen. Aber auch dadurch steigert man wirklich auch nachweislich die Besuche auf das persönliche Profil. Dadurch wird man auch mehr Vernetzungsanfragen bekommen. Also das ist ein sehr guter Weg, um auch Reichweite aufzubauen. Ne? Und dafür ist es eben auch wieder wichtig, dass das Profil natürlich dann gut aussieht und auch wirklich zeigt, was machst du, was bietest du an. Aber Kommentare finde ich echt richtig cool. Ich bin jetzt auch nicht die große Kommentarschreiberin, muss ich sagen. Ich poste lieber tatsächlich, bei mir ist es so rum. Aber ich habe das auch schon gehabt, viele, viele Impressions auf Kommentare. Ich habe auch bei anderen Creatoren schon gesehen, die haben dann wirklich 5-stellige Impressions auf Kommentare. Also es ist wirklich enorm. Und das muss man sich mal vorstellen, dass man halt nur mit einem paar Zeilen irgendwie Zehntausende von Leuten erreicht. Also wo ist das halt möglich, ne? Wo sonst?
Und da sollte man sich dann aber auch überlegen, was man schreibt. Ne? Wie du schon sagst, nicht nur ein Hey, toll, super, sondern wenn du schon die Möglichkeit hast, dich da zu zeigen, dann halt auch mit irgendeinem Mehrwert am besten. Ne?
Genau, und deswegen macht es eben Sinn, dort zu kommentieren, wo es eben um die Themen geht, mit denen man sich auch selbst beschäftigt oder wo es jetzt eine persönliche Story gibt, irgendwie zur Karriereentwicklung oder so, wo man sagt, hey, ja, ich habe das auch, das habe ich auch so erlebt oder bei mir war das so und so. Na, das ist jetzt nicht fachlich, aber man bringt sich trotzdem ein. Oder ich hatte letztens mal einen Post kommentiert von einer Dame, die jetzt Leipzig verlassen hat und sie hatte halt auch in ihrem Post gefragt, ja, wie war das bei euch, als ihr in eine andere Stadt gezogen sind? Habe ich halt erzählt, dass ich damals für einen Job nach Hamburg gezogen bin und keinen Mensch kannte. Und das für mich aber rückblickend eine richtig, richtig wichtige und gute Erfahrung war. Ne? Das ist jetzt, wie gesagt, nicht privat, aber es ist auch nicht fachlich, aber es ist einfach eine persönliche Geschichte zu mir und damit mache ich mich authentisch und nahbar und zeige, ey, ich hatte auch Struggle mit diesem Thema, aber hab keine Angst, das wird richtig gut. Ne? Also auch diesen Zuspruch zu geben, einfach menschlich sein, so wie wir es auch links und rechts mit Menschen auf der Straße im besten Fall machen würden, dass wir nett zueinander sind, Da hat man nie was zu verlieren auf diese Art und Weise.
Das ist ein ganz guter Punkt, so einfach wie im echten Leben das zu betrachten, weil dann werden auch zum Beispiel negative Kommentare relativiert, ja. Ich habe das selber auch schon gehabt, dass eben Kommentare drunter standen, so wie, oh, es gibt Leute, die haben echte Probleme und so, wo ich dann dachte, ja, ist deine Sichtweise und für uns hochsensible oder neurodivergente Menschen sind das echte Probleme, die wir im Leben haben. Ne? Und was dann mir auch wirklich viel geholfen hat, gerade zu Beginn, als ich über dieses Thema gesprochen habe, wo ich am Anfang noch dachte, es interessiert ja eh niemanden, wo mein Lebenspartner sagte, geh damit raus und ich so, nee, und wer soll denn das so? Und dann habe ich bei LinkedIn angefangen, darüber zu sprechen und plötzlich bin ich auf jemand gestoßen, der auch diese Herausforderungen hat oder der auch angefangen hat, über Autismus zu posten. Und so habe ich jetzt so eine kleine Bubble bei LinkedIn, wo ich auch immer sehe, wie die fleißig posten. Und ich weiß, denen fällt es auch unglaublich schwer, weil wir neurodivergenten Menschen, wenn wir nicht gerade ADHS haben und extrovertiert sind und alles, fällt uns das unglaublich schwer. Aber dann auch untereinander sich so ein bisschen zu unterstützen und zu kommentieren oder mal zu liken oder mal eine Nachricht zu schreiben oder auch mal eine Frage ins Netzwerk zu werfen. Es hilft unglaublich.
Also man unterschätzt es wirklich und da vielleicht auch nochmal so ein interessanter Fakt zu LinkedIn, dass nur 1,5% ungefähr der Leute, die auf LinkedIn ein Profil haben, tatsächlich posten. Also sehr, sehr viele Menschen konsumieren Inhalte. Also auch Menschen, die dann niemals einen Beitrag liken, niemals einen Beitrag kommentieren, aber die sie trotzdem lesen. Und ich werde manchmal angesprochen, das ist mir auf dem Machen passiert, hier so ein Business-Festival bei uns in Leipzig, da kam einer zu mir, ja, du hast da so einen Beitrag geschrieben, der ist bestimmt ein Dreivierteljahr her gewesen oder so, ja, und dieser eine Satz, den weiß ich immer noch, und dann hat sie mir diesen Satz gesagt, der da in meinem Post von einem Dreivierteljahr stand, und das hat mir so geholfen, und die Dame ist in meinem Netzwerk noch nie aufgetaucht, sie hat nichts geliked, sie hat nichts kommentiert, und das darf man immer nicht unterschätzen, man erreicht mehr Leute, als man denkt. Und man darf auch nicht unterschätzen, man inspiriert Leute. Das klingt immer so hochtrabend, aber es ist zum Schluss so, dass wenn man eine Erfahrung teilt, dann hilft man anderen Leuten dabei, besser mit dieser Erfahrung, die sie vielleicht selbst machen, umzugehen oder ein Problem zu lösen, in dem Fall. Und man ist eben auch, glaube ich, wie bei dir auch ein Vorbild, dass man einfach sagt, hey, ja, uns fällt es vielleicht schwerer als anderen, aber es ist möglich und es lohnt sich. Ne? Und das ist wichtig. Und wenn du nur einen Menschen durch deine Personal Brand irgendwie inspirierst, selber mehr auf LinkedIn zu machen, dann hat es sich doch schon gelohnt. Ne? Also finde ich, und das ist ein toller Effekt, auch was zu verändern, auch wenn es nur im ganz Kleinen ist.
Das kann ich total unterstützen. Ich werde auch außerhalb der sozialen Netzwerke oft angesprochen oder angeschrieben. Und ich hatte mal irgendwie so einen Punkt, da hatte ich keine Lust mehr, so Podcasts zu machen. Oder hab gedacht, es interessiert ja gar niemand hier, weil da eben auch die Likes gefehlt haben, Kommentare kamen nicht. Und dann habe ich gedacht, wozu mache ich das eigentlich? Und dann habe ich mal so einen Post verfasst, ich weiß nicht, war es auf LinkedIn oder auf Facebook damals, ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich geschrieben, so wie ich überlege wirklich, hier kürzer zu treten und nicht mehr so viel zu machen, weil ich bezweifle, dass es überhaupt einen Nutzen bringt für andere auch. Und da habe ich so viele private Nachrichten gekriegt, von Leuten, die ich nicht kannte, wo mir auch nicht bewusst war, dass die mir folgen, zum Teil aus meiner Schulzeit noch welche, die gesagt haben, Christine, ich höre immer deinen Podcast, du musst weitermachen oder ich liebe deine Beiträge, die bringen mich dazu, ja, dass ich zu mir mehr stehe und so. Und das sind Momente, wo ich dann sage, ja, das sind die stillen Beobachter oder Mitleser, sage ich immer.
Und
die
sollte man echt unterstützen. Das ist eine Community, deine Fans, ne? Und das vergisst man total. Und klar, so unterm Strich ist, damit verdienen wir jetzt kein Geld. Das ist mir schon klar so, ne? Oder dir auch. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass die Normalität, also das, was für dich oder für mich, was wir jeden Tag machen, das ist nur für uns normal. Das ist nur für uns normal. Und für die anderen Leute ist es das gar nicht. Die würden sich vielleicht mal diese Impulse wünschen, ne? Zu sagen, es geht auch anders. Also wie oft erlebe ich auch Menschen, die, glaube ich, auch einfach vielleicht auch ein bisschen Respekt dafür haben, was haben wir, also ich und mein Mann, was haben wir uns aufgebaut, ne, auch als zwei Selbstständige, ne, und und auch dieses, okay, wie haben wir das geschafft und so, ne, also da, ich war auch jahrelang in Anstellung, ne, ich habe wirklich unter einem krass heftigen narzisstischen Chef gearbeitet. Wenn ich meinen Mann nicht kennengelernt hätte, wäre ich wahrscheinlich schon längst an der Klapse. Ich habe jeden Tag nach der Arbeit geweint. Ich habe 80 Stunden die Woche gearbeitet und habe das Gefühl gehabt, es war nie genug und es war immer, ich war nie gut genug, wirklich. Und ich habe das jahrelang einfach ausgehalten, weil ich dachte, Erfolg muss sich so anfühlen, das muss wehtun. Oh, krass. Ne? So, und das ist, wo ich herkomme, ne? Und das habe ich auch zum Beispiel mal geteilt. Das ist zum Beispiel, diese Geschichte ist viral gegangen tatsächlich.
Auf Kann ich mich noch daran erinnern.
Ja.
Ja, der so, hat mich auch sehr berührt, ja.
Weil ganz viele wahrscheinlich wirklich relaten können und sagen können, krass, ich bin oder war in einer ähnlichen Situation und danke, dass du das teilst, wie du es geschafft hast und dass du auch den Mut hast, weil das war ja auch nicht easy, ne? Also ich habe da wirklich auch einen Weg hinter mir, aber das meine ich mit persönlichen Geschichten und manchmal inspiriert man genau damit, also der Post hatte irgendwie 170.000 Impressions und wenn man sich erlebt, man erreicht irgendwie knapp 200.000 Menschen und vielleicht ist einer oder eine dabei, die sagt, okay, ich kündige jetzt diesen Job, ich gehe jetzt, ich mache das jetzt nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, das ist nicht in Ordnung. So, dann wäre es ein Mensch, der einfach dadurch reflektiert hat, dass es auch anders geht. Ne? Und das, ich glaube, das ist auch so wichtig. Oder das ist mir persönlich auch wirklich ein Anliegen, dieses bitte mach dein Leben so, wie es schön für dich ist und wie es angenehm ist. Und es gibt kein richtig und falsch und es gibt auch nichts, was nicht möglich ist. Ne? Und ja, also das ist so meine Geschichte vielleicht auch. Und alleine, was das auch in meinem Umfeld oder wie unser Umfeld dadurch ist. Und Menschen nehmen das wohl wahr. Die nehmen das sehr wohl wahr, was man da leistet. Oder und das ist es auch wert, erzählt zu werden. Ne? Also wir denken das immer, dass es das nicht ist, aber es ist es wirklich. Also jeder, der da draußen eine wertvolle Erfahrung macht, bitte teilt sie mit der Welt. Weil jeder kann davon profitieren, wirklich.
Okay. Und für welche, die gerade anfangen, ist vielleicht auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, diese eine Person kann auch bei 10 Impressionen dabei sein.
Ja, also
es muss absolut nicht die große Reichweite sein, sondern es kann auch wirklich bei 10 Leuten eine oder sogar zwei sein, die sagen, das ist genau das, was mich berührt, ja.
Absolut, also bitte, ne, diese Zahl, das ist auch, wir müssen uns immer wieder auch vor Augen führen, was heißt das, ne? Wie viele Menschen erreichen wir? Also ist es die Reichweite, ne? Und wo haben wir schon die Möglichkeit, mit relativ überschaubarem Aufwand dann doch mal 200, 300, 400. Und das klingt dann immer wenig, wenn das 400 Impressions sind. Aber stellt euch bitte 400 Leute in einem Raum vor. Stellt euch vor, wie viel Aufwand ist es, 400 Newsletter-Abonnenten zu gewinnen oder Ähnliches oder 400 Follower auf Instagram. So, stellt euch das mal vor. Also immer wieder das auch in Relation zu setzen und sich selbst auch mit selbst wirklich mit sich geduldig zu sein, weil es ist noch nie über Nacht jemand erfolgreich geworden, sondern es ist wie mit allem, man muss es ausprobieren, man muss daran wachsen und man darf da wirklich sich Zeit geben, auch für sich den richtigen Weg zu finden. Oh, und vielleicht stellt man zum Schluss auch fest, es ist für mich nicht der richtige Weg, aber dann hat man es wenigstens versucht und weiß, okay, das ist es nicht, jetzt probiere ich was Neues. Aber was hat man denn verloren? Nichts, man hat gar nichts verloren, man ist nur reicher an Erfahrungen danach.
Ja, und für uns hochsensible Menschen ist, glaube ich, auch ganz wichtig, Freude daran zu haben und es nicht als Druck zu sehen, sondern, wie du schon sagst, einfach, das war ja so meine Intention. Ich habe gemerkt, ich fange an, darüber zu sprechen und die Leute sagen, hey, danke, dass du es aussprichst. Ich würde es mir halt nicht trauen. Und ich glaube, wir dürfen uns einfach auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit trauen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu zeigen, dass es Menschen wie uns gibt und dass wir alle auch unterschiedlich sein dürfen. Und ich habe auch, als ich mit TikTok mal so ein bisschen rumgespielt habe, habe ich am Anfang auch sehr viele Nachrichten bekommen, die in die Richtung gingen, danke für deinen Post, der hat heute meinen Tag verändert. Oder danke, dass du darüber sprichst. Es ist so wichtig, weil viele Menschen nicht wissen, dass es das gibt. Und wenn ich meine Familie nicht mehr hätte, dann würde ich nicht mehr auf dieser Erde sein und so. Und das waren so Sachen, wo ich dachte, so. Und das nehme ich mir immer so ein bisschen, halte ich mir ein bisschen vor Augen und sage mir, okay, für diese Menschen möchte ich das gerne machen. Und selbst wenn meine Postings nur 300 Menschen erreichen, wie gesagt, vielleicht ist einer, zwei, drei darunter, die wirklich, für die dieser Tag verändert wird dadurch.
Und gerade auch, total, Christine, und das würde auch jeden einfach immer wieder bestärken, das zu machen. Und auch, was du vorhin meinst mit diesem Kommentar, mit diesem, ja, es gibt Leute, die haben echte Probleme, das zeigt eigentlich nur, wie wichtig das auch ist, dass ihr mehr darüber sprecht, weil offensichtlich ist es Menschen nicht bewusst, dass das echte Probleme von Menschen sind und dass das sehr wohl ernst zu nehmen ist. Wer entscheidet denn darüber, was echte oder richtig oder falsche Probleme sind? So, ich finde gerade dieses Thema in unserer Gesellschaft, die ja wirklich auch so stark von so Leistungsmotiven auch geprägt ist, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dieses Thema auch noch mehr zu platzieren und zu sagen, dass wie ihr arbeitet oder wie ihr durch euer Leben geht, das ist nicht bei allen so. Ne? Also wirklich auch mal aufzuzeigen, Menschen sind verschieden, Menschen können sich unterschiedlich gut in Teams integrieren, können unterschiedlich gut mit Druck umgehen. Diese Akzeptanz da zu fördern, dass einfach jeder von uns andere Stärken und Schwächen hat und es nicht den richtigen oder falschen Menschen gibt. Ich glaube, gerade dieses Thema ist relevanter denn je, auch in die Arbeitswelt zu tragen, auch an Führungskräfte heranzutragen und sowieso, weil genau das, was du erfährst, dieser Zuspruch, denn ich glaube, ganz viele fühlen sich so und fühlen sich nicht gesehen oder gehört in dieser Form. Und das ist genau, was ich sage, ne? Also man darf sich selbst, sein eigenes Licht, wir tun uns damit so schwer, aber wir dürfen wirklich auch stolz sein, wenn wir was bewegen und unsere Erfolge auch feiern. Und ich erlebe das sehr oft, dass Menschen auch dieses haben, ja, ich will mich nicht so wichtig nehmen. So, ne? Also auch dieses, ich möchte hier nicht so auf den Schlamm hauen oder so. Verstehe ich auch, ne? Weil wir könnten ja auch wieder Ablehnung erfahren dann, wenn das passiert, ne? Wenn wir darüber sprechen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe das noch nie erlebt auf LinkedIn. Also ich habe noch nie was geteilt, wo Leute gesagt haben, das ist totaler Quatsch oder mich stark kritisiert haben. Also Im Gegenteil, man erfährt tatsächlich extrem viel Zuspruch. Also sehr viele Leute feiern das auch mit einem und sagen, ey, da kannst du stolz drauf sein und das ist toll, dass du das teilst. Und man darf nicht quasi, also das, da möchte ich auch wirklich an alle diese Bitte äußern. Bitte macht nicht etwas, nur weil ihr schon das Worst-Case-Szenario im Kopf habt. Also lasst euch nicht davon abhalten, sozusagen den Schlimmsten, den Teufel an die Wand zu malen, sondern probiert es erstmal, denn die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert ist, ist unter 1%. Also ich habe auch Kunden, die kommen zu mir und sagen, ja, was ist, wenn wir einen Shitstorm bekommen? Dann sage ich, habt ihr denn schon mal einen bekommen? Nee, noch nie. Also sie haben einfach nur nicht mal die Erfahrung, sie haben nur Angst, dass es passiert. Aber diese Angst, die lähmt uns. Ne? Und die stellt euch doch lieber mal vor, was ist, wenn alles gut wird? Was ist, wenn ich dadurch einen Kunden bekomme, wenn ich jemand inspiriere, wenn jemand diesen Beitrag teilt, wenn ich einfach ein nettes Feedback bekomme? So einfach mal vom Guten auszugehen und sich mal drauf zu freuen, was jetzt passiert, wenn ich es einfach mal ausprobiere. Also da möchte ich auch wirklich stark dazu ermutigen.
Also das Mindset in die Richtung ausrichten, was alles möglich ist.
Offen für Wunder sein.
Oh, einfach was für ein schönes Wort. Wunder. Und ja, das ist ein schönes Statement. So. Weil es ist unglaublich, was dadurch alles entstehen kann und welche Möglichkeiten sich einmal öffnen. Ja.
Total. Also immer erstmal auch zu sehen, was für Potenziale könnten sich für mich ergeben, anstatt halt zu sagen, was könnte Schlimmes passieren. Ne? Und es gibt wirklich keinen Kunden, der bis jetzt das bereut hat, dass er auf LinkedIn mehr macht. Ne? Also alle sagen, selbst wenn er dazu, muss ich auch sagen, ne, es gibt auch Kunden, die haben keinen neuen Kunden dadurch gewonnen, aber sie werden wahrgenommen, sie kriegen ganz tolles Feedback und sind total, ich habe Kunden aus der Industrie, die haben wirklich gar keinen Plan von Social Media, aber die sind völlig baff, mit wem sie auf einmal dadurch wieder in Kontakt gekommen sind, was sich für Geschäftsbeziehungen ergeben haben, dass Menschen sie darauf ansprechen, was sie auf LinkedIn machen. Und die sind völlig begeistert, weil sie gar nicht verstehen, wie das funktioniert. Und auch das kann ein sehr guter, also auch Bekanntheit, Reichweite, Wahrnehmung sind absolute Erfolgsfaktoren, die ich eben und Vorteile, die ich auch durch LinkedIn erreichen kann, auch wenn ich jetzt nicht im ersten halben Jahr darüber einen Kunden gewinne. Aber man wird wahrgenommen. Und das ist das Wichtigste in unserer heutigen Welt, dass eben Menschen uns im Hinterkopf haben, wenn sie mal Problem XY haben, dann gehe ich zu ihr oder ihm.
Genau, das ist das, was wir wollen. Genau. Und gerade bei unserem Thema mit Hochsensibilität, Neurodivergenzen und das alles, das ist ein Thema, das wird immer mehr in den Fokus rücken. Und dass es aber mehr Aufmerksamkeit bekommt, heißt auch, dass wir uns mehr zeigen dürfen. So. Und was ich auch an dieser Stelle gerne nochmal sagen möchte, ist, dass die Menschen, die im Hintergrund jetzt gerade uns zuhören oder uns anschauen, dass wenn sie nicht öffentlich liken oder kommentieren wollen, dass es auch für uns mal ganz gut sein kann, wenn wir mal eine Nachricht bekommen, einfach mit, hey, danke für deine Podcast-Folge oder danke für dein Posting oder was weiß ich, weil gerade wenn wir selber immer so ein bisschen zweifeln oder uns auch nicht so richtig trauen, das ist manchmal wie so ein Balsam für die Seele. Und mir persönlich zeigt es auch immer wieder, okay, es lohnt sich, weiterzumachen, weil es gibt auch schlechte Tage, ne? Und das kennst du auch, wo du halt...
Voll, ich habe auch oft keine Lust auf LinkedIn, sage ich euch ehrlich, wie es ist, aber es ist nun mal so, es ist nicht jeder Tag rosa-rot, bei mir ist es das schon, ne? Aber das ist einfach die Realität und da kann ich Christine dir auch wirklich recht geben, das ist manchmal, jeder hat so Tage, wo man einfach alles in Frage stellt und dann bekommt man so eine Nachricht und dann weiß man, wofür man es macht und wofür man weitermacht, ja. Total.
Genau. Und ihr wisst nicht, vielleicht ist es genau eure Nachricht, die unseren Tag positiv verändert. Also traut euch auch mal, uns zu kontaktieren. So,
sehr gern, jederzeit. Ja.
Und also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier beenden soll, weil es sind so viele, ich könnte noch 100 Fragen stellen, ne? Aber das geht dann auch einfach zu weit. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick darüber, wie man beginnen kann, warum man auch sichtbar werden sollte, so was auch der Mehrwert dann ist und einfach gesehen, wahrgenommen Verstanden zu werden, ist, glaube ich, das, was für uns Menschen an sich extrem wichtig ist.
Ja.
Und deswegen danke ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal für deine Zeit und auch, dass du uns so einen Einblick darin gegeben hast, wie wir das auch praktisch umsetzen können und worauf wir achten dürfen.
Ich bin mir
sicher, dass jeder, der noch eine Frage hat oder jede, die noch eine Frage hat, dass sie dich auch gerne kontaktieren darf.
Jederzeit, sehr gern.
Genau, die Kontaktdaten schreibe ich auf jeden Fall unten in die Kommentare. In die Shownotes, ist ja auch ein Video, das ist ja nicht, ja genau, aber ihr findet die Kontaktdaten von Vivian, wo auch immer ihr sie finden wollt.
Ja, ihr findet einen Weg.
Plattform geteilt wird, ist immer ganz schwierig, dann welches Wording nehmen wir jetzt, ne? Weil YouTube ein Video ist nochmal was anderes als ja. dann die eigentliche Podcast-Folge und
genau.
Alles aber ich werde dich verlinken auf jeden
ja,
Fall.
Sehr gerne.
Und ich stelle meinen Gästen immer gerne am Ende noch eine Frage, die so ein bisschen ins persönliche, private eingeht. Gibt es denn etwas, was andere von dir überhaupt nicht erwarten, wenn sie dich neu kennenlernen oder vielleicht auch, wenn sie dich schon lange kennen? So, gibt es da etwas, wo andere denken, oh, wow, Vivian, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, also ich habe es dir auch schon gesagt, also erwarten, ich glaube, es ist eher so, das wissen einfach viele nicht über mich, weil sie es auch wahrscheinlich nicht wissen können, wenn ich es nicht erzähle. Es gibt so eine sehr coole Geschichte, ich wurde nämlich im Kindergarten gecastet für die Teletubbies.
Ach, wie geil.
Ich war in so einem Bauchfilm mal als Vierjährige dabei und habe auch mal, einmal war ich Synchronsprecherin tatsächlich für eine andere Folge. Also ich habe einmal mich selbst und meine Stimme für eine Folge Teletubbies ausgeliehen sozusagen.
Wow.
Und das wissen natürlich sehr viele nicht über mich, aber das ist immer sehr, sehr coole so Side Story.
Wie alt warst du da?
Ja, 3, 4.
3, 4, so klein.
Ja, genau. Ja, das ist sehr cool gewesen.
Voll süß.
Ja, genau.
Ich bin mal im DDR-Fernsehen gewesen. Da war ich, glaube ich, 6 oder 7 Jahre und dann gab es so eine Show, die nannte sich Musik liegt in der Luft oder so mit Dagmar Friedrich.
Und hast du gesungen?
Ja, da war ich, ich war in einem Kinderchor und da wurden 6 Kinder oder so ausgewählt, die dann in dieser TV-Show auftreten durften.
Ja, das wissen vielleicht auch viele nicht über hätten wir es auch noch zu Fernsehstars bringen können, Christine,
ja,
im nächsten Leben.
Aber das mit den Teletubbies finde ich schon toll.
Ja,
so. Gab es in der DDR bei uns halt nicht.
Ja, das war ja danach, ich bin ja 93er Jahrgang, also das war dann so, ja, wann war das dann, 96, 97 war das dann. Also ich habe echt viel und gern Teletubbies als kleines Kind geschaut, das weiß ich noch. Und das ist natürlich ziemlich cool, wenn man dann mal sich selbst sieht in so einem...
Kann man das noch anschauen?
Gibt's ja, also Folgen wir haben das. Online? Meine Mama hat das natürlich auf VHS.
Ja, ich habe auch eine Videokassette von meinem Fernsehauftritt.
Wir müssen das auch mal digitalisieren lassen demnächst, sonst kann man sich das ja nie wieder angucken. Aber wir können es uns angucken, ja, auf jeden Fall.
Oh, schön. Das ist eine echt coole Geschichte.
Ja.
Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute so ein bisschen gelassener umgehen können mit den Medien, oder? Was meinst du, wenn wir so als Kind schon geprägt wurden?
Kann sein. Also ich glaube, zum Schluss ist es immer wirklich die Frage, bin ich offen dafür, mich darauf einzulassen und zu wachsen auch daran? Und habe ich auch Spaß daran, so wie du sagst, ne? Also, und das ist, glaube ich, auch das, was ich auch meinen Kunden sage, bitte stresst euch nicht, sondern es ist erstmal völlig egal, was wichtig für Performance ist, sondern wichtig ist, dass ihr motiviert bleibt. Und wenn ihr euch viel zu hohe Ziele am Anfang steckt, dann wird das halt ganz schnell gar keinen Spaß mehr machen, ne? Sondern geht es in eurem Tempo an. So, weil LinkedIn ist absolut, also komplettes Long-Term-Game und es bringt gar nichts, dann nach 2, 3 Monaten so die Flinte ins Korn zu werfen, sondern ich muss ein bisschen länger am Ball bleiben. Das ist wirklich die Herausforderung. Deswegen sage ich, fangt so an, wie es für euch passt und stresst euch da nicht rein. Und wenn es dann halt eine Woche mal nicht klappt, mein Gott, so keiner wartet darauf, ne, auf eure Beiträge. Das muss man auch immer dann wieder so ein bisschen relativieren. Also immer auch zu akzeptieren, ich mache das in meinem Tempo. Und Sichtbarkeit kann wirklich Spaß machen. Also das vielleicht auch nochmal so zum Ende. Und ich kenne niemanden, dem es geschadet hat bisher.
Was auch sehr inspirierend sein kann, ist dir auf LinkedIn zu folgen, weil da gibst du ja auch immer neue Einblicke und kleine Tipps oder auch mal eine persönliche Geschichte.
Ja, ab und an, genau. Versuche wirklich viel Fachwissen auch zu teilen oder meine Erfahrung mit der Plattform auch weiterzugeben, außerhalb irgendwie von meinen Workshops und genau.
Ja, deine Workshops sind auch sehr, sehr praktisch. Also da lernt man wirklich sehr viel. Und da konnte ich mir auch einiges mitnehmen. Und das Schöne bei mir war festzustellen, dass ich vieles schon intuitiv mache. Mhm, und das ist, glaube ich, auch so eine Fähigkeit von uns hochsensiblen Menschen. Ich glaube, wenn wir dann einmal sowas starten, dann haben wir auch schon ein relativ gutes Level, auf dem wir einsteigen, weil wir eben unsere Kreativität, Tiefgründigkeit und so weiter dafür nutzen können.
Ja, das sind alles Stärken, ne? Stärken, die andere nicht mitbringen, ne? Und das muss man immer sehen, dass wirklich so an auch sein Auftritt, seine Sichtbarkeit an die Person auch anzugleichen irgendwo, ne? Und genau das rauszuarbeiten, was kann ich gut und was kann ich auch anderen weitergeben. Denn davon kann wirklich jeder profitieren. Absolut.
Vivienne, ich danke dir für deine Zeit und auch deine Offenheit,
um über all das zu sprechen. Hat so viel Spaß gemacht, Christine, wirklich.
Ja. Ja. Wir können gerne noch ein zweites Mal sprechen.
Ja, also, warum nicht?
Weil einfach irgendwie, es tun sich immer wieder neue Themengebiete auf, wo ich denke, da könnte ich nochmal nachfragen. Und es erreichen mich dann noch im Nachhinein doch immer mal Nachrichten, die sagen, hey, das war ein tolles Gespräch, es hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und ich leite das dann auch gerne an dich weiter, wenn da Kommentare oder Nachrichten kommen sollten.
Total gern. Wer weiß, vielleicht passt es ja mal wieder.
Genau. Dann wünsche ich dir noch alles Gute weiterhin auf deinem Weg. Ich folge dir auf jeden Fall weiterhin. Nicht als Stalker, sondern so als Konsumentin. Ich nehme mir da wirklich ganz viel mit und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
Sehr gerne und ich danke dir wirklich für die Einladung und bitte trag das Thema weiter in die Welt. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, da Menschen auch aufzuklären und ich finde das super, was du machst und bleib da auf jeden Fall am Ball, bitte.
Dankeschön, es tut gut, das zu hören von dir.
Sehr gern.
Dann bis ganz bald.
Bis Tschüss. Bald, liebe Christine. Ciao.
Das war das Interview mit Vivienne Hartmann, der Expertin, wenn es um das Thema Sichtbarkeit auf LinkedIn geht. Und ich finde, wir haben einen ganz tollen Einblick erhalten in das, was möglich ist, warum wir unbedingt sichtbar werden sollten, warum wir uns unbedingt zeigen dürfen mit dem, was wir sind, wie wir sind und vor allem auch mit unseren ganz besonderen Fähigkeiten, unserem Wissen und unserem Können. Und wenn du dir noch unsicher bist, dann hol dir doch gerne jemanden wie Vivienne an die Seite, die dann mit dir gemeinsam dein Anliegen analysiert, sich anschaut, überlegt, wie ihr gemeinsam die ersten Schritte gehen könnt. Oder du fängst einfach mal an, schaust mal, was andere so machen, kommentierst mal hier und da und schaust, wie es sich für dich anfühlt. Ich hoffe in jedem Fall, dir ja ein bisschen Know-how, ein bisschen Inspiration und Motivation mit auf den Weg gegeben zu haben. Ich würde mich freuen, wenn du uns Feedback gibst zu der Folge. Wenn du Fragen hast, darfst du uns gerne kontaktieren. Vivienne sagte ja auch, dass sie gerne dafür zur Verfügung steht, dass ihr sie kontaktieren könnt. Und an dieser Stelle nochmal, trau dich, dich zu zeigen. Es ist unglaublich wichtig, dass wir hochsensiblen Menschen uns zeigen, dass wir sichtbar werden, dass wir als Vorbilder vorangehen und dass wir vor allem auch unsere besonderen Fähigkeiten, unsere Kreativität, unser Erfahrungsschatz, unser Wissen, unsere Tiefgründigkeit, dass wir das dafür nutzen, um ja die Welt zu einem toleranteren, schöneren und zufriedeneren Ort zu machen. Das war der Hochsensibilitäts-Podcast von und mit mir, Christine Kluck. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn ja, empfehle mich gern weiter und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.